Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2 – Reflexe. Teenager sind laut, unüberlegt und stören. Ist das wirklich so? Zwei filmische Langzeitprojekte über Jugendliche laden derzeit dazu ein, näher hinzuschauen. Da ist Roman Dadou, eine vierteilige Dokumentation der Genfer Regisseurin Beatrice Bakti, die sieben Teenager aus Yverdon 7 Jahre lang mit der Kamera begleitet hat. Und da ist der Film Mit dem Bauch durch die Wand, für den die Zürcher Regisseurin Anka Schmid während 4 Jahren am Leben von 3 Teenagermüttern filmisch teilgenommen hat. Brigitte Hering hat die beiden Regisseurinnen getroffen und mit ihnen über ihre Langzeitstudien über Jugendliche gesprochen.
Sobald man im sogenannten Erwachsenenleben angekommen ist, tendiert man dazu, die Jugend nicht mehr zu verstehen. Schwierig genug war die eigene Metamorphose vom Kind zum volljährigen Mitglied der Gesellschaft, und man vergisst sie gerne schnell. Und so beschränken sich die Kontakte mit der Jugend auf die eigenen Kinder oder auf Teenagergruppen, die in der Öffentlichkeit vor allem durch weitgehend unverständliches Verhalten auffallen. In der heutigen Sendung sind 2 Schweizer Regisseurinnen zu hören, die mit ihren Filmdokumentationen mit solch einfachen Klischees und Vorurteilen aufräumen. Den Anfang macht die Genferin Beatrice Bakti mit ihren Romans d'Ado, ihren Teenager-Geschichten. Im 2. Teil der Sendung ist ein Gespräch mit der Zürcherin Anka Schmid über ihren Film Mit dem Bauch durch die Wand zu hören, das ich an den Solothurner Filmtagen geführt habe. Die Filme der beiden Regisseurinnen sind Langzeitstudien, die genau hinhören, wenn die Jugend von heute redet. Wer viel Zeit hat, kann genau hinhören und hinschauen. Und es ist erstaunlich, was die beiden Regisseurinnen in ihren Langzeitstudien zutage bringen. Sie zeigen eine Jugend, die trotz teilweise großen familiären Schwierigkeiten und Problemen sehr reflektiert ist und in der man sich erstaunlicherweise immer wieder selber erkennt. Der 11-jährige Xavier blickt mit intelligenten Augen hinter seiner Brille in die Kamera und sagt: »Ich weine oft. Sehen Sie? Jetzt weine ich.«
Ich pleure souvent, puis regarde, là j'ai pleuré, enfin j'ai les yeux rouges, mais en fait, je sais pas pourquoi.
7 Jahre später wird Xavier als Präsident der Partie des Jeunes, der Partei der Jungen, in Yverdon-les-Bains die Erst-August-Rede halten.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis fier d'être parmi vous ce soir pour célébrer le 1er août. Ah, le 1er août, notre fête nationale, les lampions, les feux d'artifice et les discours.
Aber das wissen weder der 11-jährige Xavier noch Beatrice Bakti, die Regisseurin der Dokumentation Roman Dado, zu Beginn der Dreharbeiten des intensiven Langzeitprojekts. Beatrice Bakti, die dieses Projekt zusammen mit ihrem Ehemann Nasser Bakti durchführte, hat 7 Jahre lang die Jugendzeit von 7 jungen Menschen aus der französischen Schweiz gefilmt. Immer wieder ist sie in die Familien gegangen, hat die Jugendlichen reden lassen, hat Familiendiskussionen beobachtet und den jungen Menschen beim schwierigen Prozess des Erwachsenwerdens zugeschaut. Aus 400 Stunden Filmmaterial ist schließlich eine faszinierende 6-stündige Dokumentation in 4 Teilen entstanden, die sorgfältig alle Facetten eines Teenagerlebens ausleuchtet und eine erstaunlich reflektierte Jugend präsentiert. Die 7 Jugendlichen Xavier, Rachel, Thies, Virginie, Aurélie, Jordan und Melanie stammen alle aus Yverdon. Ich habe Beatrice Bakti gefragt, warum sie diese Kleinstadt am Neuenburger See für ihre Studie ausgewählt hat. Yverdon sei die ideale Wahl gewesen. Zentral in der Romandie gelegen, nicht zu groß, aber trotzdem ein Ort mit allen Problemen einer kleinen Industriestadt. Zudem hatte Yverdons Jugend zur Zeit des Projektbeginns sehr schlechte Presse. Es hatte einen Mord am Bahnhof gegeben.
Et Yverdon nous a paru un peu comme un choix évident parce que c'est une ville dont on parle peu en Suisse romande. Elle est très centrale par rapport à la Suisse romande. Elle est ni trop grande ni trop petite. Elle a déjà tous les problèmes qu'une petite ville industrielle peut avoir. Et en plus, à l'époque où nous avons commencé ce casting, on parlait d'Yverdon seulement pour parler négativement. Il y avait une image très négative de la jeunesse à Yverdon. Il y avait eu un meurtre à la gare, à peu près à cette cette époque-là, le meurtre de Michael. Et puis, on n'en entendait pas parler autrement que ça, que pour dire qu'il y avait des problèmes de jeunesse. Donc, on s'est dit, on aimerait bien aller voir, parce qu'on pensait dès le départ qu'il ne devait pas y avoir une jeunesse tellement différente des autres villes, et c'est bien ce qu'on a rencontré finalement.
Und so sprach man von Yverdon zu dieser Zeit nur im Zusammenhang mit Jugendproblemen. Und genau diese Jugend wollte Beatrice Bakdi kennenlernen. Und sie fand eine Jugend, die sich nicht besonders von der anderer Städte unterschied. Sind diese 7 Teenager aus Yverdon denn nun repräsentativ für die Schweizer Gesellschaft? Sie wisse es nicht, antwortet Beatrice Bakdi. Jeder repräsentiere schließlich nur sich selber. Aber aus dankbaren Reaktionen, die sie von Zuschauern bisher erhalten habe, gehe hervor, dass die Menschen sich und ihre Probleme wiedergefunden haben.
Alors maintenant, est-ce qu'ils sont représentatifs? Je pense que chaque personne est représentative que d'elle-même finalement. Mais les gens, en tout cas, s'identifient à eux et retrouvent tous leurs problèmes dans leurs problèmes et d'ailleurs nous envoient des lettres de remerciement parce qu'on a osé à travers eux exposer les problèmes des adolescents en Suisse romande et en Suisse. J'imagine que les Suisses sont quand même tous pareils.
Stellvertretend für viele habe sie das Leben und die Probleme der Jugend in der Schweiz öffentlich gemacht. 7 Jahre lang hat Beatrice Bakdi für ihr ambitioniertes Filmprojekt aufgewendet. Schon lange wollte sie mit Jugendlichen arbeiten, die ein unglaubliches Mitteilungsbedürfnis hätten.
On a vu le besoin qu'ils avaient de s'exprimer. Une fois qu'on a fait le casting, ça a été notre motivation vraiment principale parce qu'on a vu le besoin qu'ils avaient de s'exprimer. En plus, moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de donner la parole à des adolescents et ça m'a paru quelque chose de formidable de pouvoir couvrir l'adolescence vraiment du début à la fin sans prendre un problème en particulier, mais en cherchant vraiment à montrer le processus psychologique aussi par lequel on passe tous. C'était ça le désir profond de là derrière et j'espère qu'on a gagné notre pari. En tout cas, d'après ce qu'on nous dit, c'est vrai que ça fonctionne comme ça.
Es sei wunderbar gewesen, die Pubertät eines jungen Menschen von Beginn bis zum Ende zu begleiten und den ganzen psychologischen Prozess, den wir alle durchgemacht haben, zu zeigen. Ein Antrieb, der sie 7 Jahre lang durchhalten ließ. Gelungen ist ihr ein Porträt, das für viele ein Spiegel ist. Denn, so Bakdi, in der Schweiz sei man es nicht gewohnt, Herr und Frau Jedermann so intim und privat zu sehen.
Moi, je pense que c'est un peu comme un miroir. Les gens se retrouvent leurs propres problèmes. Et quelqu'un m'a dit dernièrement, on n'a pas l'habitude en Suisse de voir Monsieur et Madame tout le monde dans l'intimité aussi profonde. On a l'habitude d'aller dans des lieux où il y a dans un asile de fous, ou dans des endroits un peu spéciaux où certaines personnes se reconnaissent. Alors que là, c'est vraiment, ça s'adresse à tout le monde et c'est des jeunes comme il y en a des milliers, des millions en Suisse, en Europe et dans le monde. Et je pense que c'est ça qui fonctionne aussi bien.
Ihre Jugendlichen sind wie Millionen andere dieser Welt. Und genau deswegen funktioniert diese Filmstudie und man will mehr erfahren über die jungen Leute aus Yverdon. Sie geben viel Preis vor der Kamera im Lauf dieser 7 Jahre. Hatte sie nie das Gefühl, dass es doch Geheimnisse gab oder etwas verheimlicht wurde, fragte ich Beatrice Bakdi. Man habe die Protagonisten nie gezwungen, alles zu erzählen. Und sicher habe jeder seine Geheimnisse bewahrt, erzählt sie. Auch Eltern waren manchmal plötzlich nicht mehr so zugänglich.
Alors, je pense que, ils étaient pas, on les a jamais forcés à nous dire ce qu'ils voulaient pas. Donc, ils ont tout à fait eu le droit et ont, je pense, gardé certaines choses secrètes. Et les parents aussi, par moments, étaient moins disponibles que d'autres où ils voulaient pas vraiment nous voir. Et à ce moment-là, on peut pas savoir vraiment parce que ils ont plutôt cherché à ne rien nous dire. Et par exemple, au moment où ils ont eu 14-15 ans, il y a beaucoup de jeunes qui avaient, alors qu'ils étaient très enthousiastes au début, ont commencé à avoir des réticences et là, je commençais à avoir du mal à les contacter, je n'arrivais plus à les joindre, ils ne répondaient pas au téléphone, parfois ils ne venaient pas au rendez-vous. Donc c'est vrai que j'ai senti une réticence à un moment donné, mais j'ai insisté. Par contre, là où ils ne voulaient pas qu'on aille, on n'est pas allé, ça c'est sûr. Et je pense qu'il y a des choses qu'ils ne nous ont pas dit, heureusement, parce qu'ils ont gardé un jardin secret aussi.
Vor allem mit 14 und 15 waren die Jugendlichen plötzlich kaum mehr zu erreichen. Das war ein schwieriger Moment, erzählt die Regisseurin, und sie musste viel insistieren. Aber, und das sieht Bakdi durchaus positiv, Sicher hat jedes der Kinder seinen geheimen Garten bewahrt und nicht öffentlich gemacht. Viel Intimes und Privates erfährt man von den jungen Menschen. Erste sexuelle Erfahrungen, erste Alkoholdesaster. Und auch ganz schwierige Familiensituationen erlebt das Filmpublikum mit. Aber trotz dieser Nähe ist die Studie weit weg vom Voyeurismus. Dagegen verwehrt sich auch Bhakti strikt. Ihr Zugang sei eigentlich das Gegenteil von Voyeurismus, sagt sie. Voyeurismus, das sei Zuschauen ohne Einwilligung, jemandem etwas stehlen.
Moi, je pense pas que notre démarche a été voyeuriste parce que on a eu un partage. Le voyeurisme, c'est de regarder de loin quelqu'un et de le filmer sans qu'il soit vraiment d'accord de donner ce qu'il donne. Alors que là, il y a eu un processus, ça a été lent, on est rentré dans leur famille petit à petit, on a pris le temps de s'installer avec des caméras et ils ont eu le temps de nous faire confiance. Donc c'est pour moi le contraire du voyeurisme, parce qu'on va pas leur voler quelque chose, mais on rentre dans une intimité avec eux qui est partagée, où on se connaît chacun de mieux en mieux, et je pense que c'est ce que les gens reçoivent aussi quand ils regardent le film.
Während der langen Zeit ihres Filmprojekts sei eben diese Nähe und Tiefe entstanden, die man beim Schauen der Filme auch spüren könne. Wie aber entsteht ein solches Mammutprojekt? Wie kann man es als Regisseurin planen? Begonnen haben sie und ihr Mann mit einem Drehbuch. Aber das wurde schnell über Bord geworfen.
Alors c'est comme pour tout, on a commencé quand même par essayer d'avoir un cadre bien défini. On a fait un scénario avec mon mari, on a beaucoup travaillé avant. On a décidé des thématiques qu'on voulait aborder, on préparait ensemble des questions. Et puis petit à petit, on a laissé tomber tout ça parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait juste se mettre à leur écoute et essayer d'entendre les choses qu'ils avaient à dire. Et pour moi, ce qui était important, c'était de pas vouloir avoir des réponses. J'avais pas en tête ce que je voulais. Je voulais vraiment qu'ils puissent dire ce qu'ils sentent et ce qu'ils pensent. Et je pense que c'est cette écoute-là, ce besoin d'être écouté, ce besoin de s'exprimer, qui a permis qu'ils s'expriment avec autant de facilité.
Statt vorgefertigter Fragen und gesteuerten Antworten galt es vor allem, einfach zuzuhören. Und dieses Bedürfnis der jungen Leute, von sich zu erzählen, bestimmte den Verlauf der Dreharbeiten. 7 Jahre lang standen sie vor der Kamera, die Kinder von Yverdon, und erzählten von sich und ihrem Leben. Und erst nach diesen ganzen 7 Jahren bekamen sie das Ergebnis zu sehen. Diese erste Visionierung sei mit sehr starken Emotionen aufgenommen worden, erzählt Beatrice Bhakti. Und das Wiedersehen seiner eigenen Geschichte und vieler zum Teil vergessener Ereignisse habe ganz viel ausgelöst bei den Jugendlichen und ihren Familien.
Alors avec beaucoup beaucoup d'émotions. Donc ils ont été très contents, mais très bouleversés, et pour certains ça a été des petits psychodrames avec lesquels ils sont retournés après à la maison, et ils nous ont dit après qu'il y a eu des choses qui ont été remuées, le fait de se revoir, le fait de se voir avec la distance, de l'extérieur, tout d'un coup on se voit autrement. Ils sont beaucoup revenus sur des choses qui sortaient des films, il y avait des choses qu'ils avaient oubliées, tout d'un coup qui leur arrivait en pleine figure. Il y a des choses que les parents ne savaient pas de leur enfant, qu'ils ont découvert. Donc tout ça a demandé, je crois, beaucoup d'échanges entre eux. Et je pense que ça les a aussi fortifiés dans ce qu'ils sont, de pouvoir se voir et de pouvoir en reparler.
Beatrice Bhakti ist überzeugt, dass das Wiedersehen ihrer gesamten Jugendzeit im Film die Protagonistinnen und Protagonisten für ihr Leben gestärkt habe. 2 filmische Langzeitstudien mit Jugendlichen sind heute mein Thema in Reflexe hier auf DRS2. Anka Schmid ist mein 2. Gast in der Sendung. Ihr Film heißt Mit dem Bauch durch die Wand. Sie hat mit ihrer Kamera 4 Jahre lang junge Frauen begleitet, die schon als Teenager Mütter geworden sind.
Das Jahr war halt schon relativ happig.
Also ich habe mir es eigentlich viel einfacher vorgestellt.
Anka Schmid zeigt die 3 jungen Frauen Sandra, Jasmin und Jennifer, wie sie in ihrem Leben, selber noch nicht wirklich erwachsen, plötzlich Verantwortung über einen neuen Menschen übernehmen müssen. Wie in den Romans d'Ado erstaunen auch hier die Jugendlichen mit erwartungsvoller Lebensfreude, die immer wieder reflektierten Selbstbetrachtungen Platz macht. Einen Tag nach der Premiere von Mit dem Bauch durch die Wand, wo sich übrigens die Protagonistinnen zum ersten Mal getroffen haben, habe ich mit Anka Schmid in Solothurn gesprochen. Und dort habe ich sie als erstes gefragt, ob diese positive Einstellung, die der Film transportiert, eine didaktische Absicht des Films ist.
Das war nicht meine didaktische Absicht, sondern das war meine eigene persönliche Faszination, diesen Wagemut, diesen Mut zum Risiko, wir schaffen das. Also dieser Unterton. Es gibt natürlich viele problematische Momente. Im Film gibt eine Mutter ihr Kind ins Kinderheim mit Schmerzen, aber sie entscheidet selber. Und was auch der Unterschied ist, vielleicht von diesen jungen Müttern, jetzt im Vergleich zu anderen, dass die Fallhöhe ist viel schneller, man fliegt runter und man kann sich schneller aufstellen. Also diese Schwankungen von hoch und tief sind kürzer.
Und das hat wahrscheinlich etwas mit der Lebensphase, mit der Pubertät oder der Adoleszenz zu tun.
Ganz klar, also es gibt da den Moment, das Kind ins Kinderheim abgeben mit Schmerz, mit echt gefühltem Schmerz. Und nachher an der Bushaltestelle wird zu einem Handylied getanzt. Sie können sich schneller auffangen. Es ist wirklich im Moment sein. Und der Moment, wenn er wieder gut ist, dann darf er auch wieder vorwärts gehen.
Was denken Sie, wie nah sind Sie wirklich an diese jungen Frauen herangekommen mit Ihrer Kamera? Weil eine Kamera ist ja immer ein Fremdkörper.
Mein Fremdkörper war zu 80% ein ganz, ganz kleiner. Ich habe mich bewusst entschieden, alleine zu drehen, mit einem Sendemikrofon, mit einer kleinen professionellen HDV-Kamera. Dann sieht man dieses Teil nicht. Ich war einfach anwesend im Raum. Oft, wenn sobald ein Tonmann dabei ist und die Perche, also diese Angel mit dem langen Mikrofon, das erhascht sehr viel Aufmerksamkeit. Das heißt, ich war einfach körperlich dabei, wie zum Beispiel bei der Szene von einer Geburt. Da war noch jemand Drittes anwesend. Also ich bin nahe rangekommen, dann das andere ist, nahe rankommen ist ja nicht nur eine physische Sache, das ist ja auch eine psychologische Sache. Und da habe ich halt viel Zeit mit ihnen verbracht. Man sieht ja 90 Minuten von 150 Stunden. Sie haben sich mir sehr geöffnet. Ich habe ihnen Fragen gestellt, die ich meinen Freundinnen nicht stelle. Also ich bin auch ihnen sehr nahe gegangen. Es gab dann auch Momente, die ich danach mir nicht mehr im Film gezeigt habe, weil es zu nahe war.
Gab es Momente, wo jemand auch gesagt hat, fertig, ich will nicht mehr?
Das gab es nicht beim Dreh, sondern das gab es, indem es nicht zum Dreh kam. Ich hatte das Abkommen mit den all meinen Protagonistinnen. Ich komme viermal im Jahr vorbei. Wenn etwas Spezielles passiert, meldet sich bei mir. Und es gab zwei sehr heikle Situationen, bei denen sie mich nicht orientiert hatten. Also sie konnten zensurieren, wenn ich nicht dabei hätte sein sollen. Beim Dreh selber ist das nie passiert.
Wenn man so eine Langzeitstudie dreht, Sie haben ja 4 Jahre lang gedreht, kommt man eben sehr nahe an Leute ran, man kommt sehr nahe in die Familien rein. Wie viel kann man fragen und erzeigen, bevor man die Grenze zwischen Intimität und Voyeurismus überschreitet? Wie entscheiden Sie das?
Beim Dreh kann ich das nicht entscheiden. Ich kann das erst im Schneidetisch entscheiden. Also in dem Moment, wo ich dort bin, getraue ich mich, mutiger zu sein. Also ich frage eben mehr, als ich Leute aus dem persönlichen Umfeld frage. Ich kann unverschämter sein. Ich bin am Arbeiten, am Suchen, am Kontakt aufnehmen. Erst der Schneidetisch entscheidet. Und es war in diesem Fall sogar so hart, dass ich eine Person herausnehmen musste. Also die ethische Entscheidung ist dann, was darf an die Öffentlichkeit? Das passiert erst im Nachhinein.
Also diese Geschichte, als Sie jemanden ganz am Ende noch rausgeschnitten haben, da hätte das Konsequenzen haben können für die Person, für ihr Leben nach dem Film.
In diesem Fall geht es ja ums echte Leben. Es geht nicht um eine Karriere, wird der Schauspieler oder schafft es die Fußballmannschaft. Es geht auch nicht um eine Langzeitdokumentation, die Begleitung in den Tod hinein, was sehr häufig passiert, sondern es ist das echte Leben. Und das ist dann schon eine schwierigere Balance, was zeigt man nicht. Der Schutz einer Langzeitdokumentation ist aber auch, dass die Leute, wenn der Film hinauskommt, im Gegensatz zu einer schnelllebigen Fernsehdokumentation, sind sie schon wieder älter. Also vom letzten Drehmoment bis zur Veröffentlichung des Filmes liegt eine Zeit dazwischen. Die Jugendlichen sind Erwachsene, sie sind auch nochmals älter und haben Distanz zu dem, was drin passiert. Ich habe den Film geschnitten und als das Bild fertig war, erst dann habe ich ihn den Protagonisten gezeigt. Und alle waren einverstanden. Also diese, meine eigenen ethischen Fragen haben sich getroffen mit ihren eigenen Vorstellungen.
Und wie waren die Reaktionen dann, als diese Frauen nach 4 Jahren ihre Geschichte auf Film gesehen haben?
Das war für mich der bewegendste Moment. als Sie Ja gesagt haben zum Film, unendlich berührt war, nicht nur von der persönlichen Situation, sondern gemerkt haben, wow, wir haben so viel geleistet. Also Sie werden ja von Jungen, von Teenagern, vor 20 sind Sie am Ende des Films über 20, einer gesagt, du hast uns wahnsinnig viel Respekt zurückgegeben. Also am Anfang erzählen Sie, mit dem Finger wurde auf mich gezeigt, mit dem dicken Bauch. Dieser Wagemut, also Ihre Lebenshaltung, dass Sie das im Film wiedererkannt haben. Alle Väter, alle Mütter waren also mit dem Resultat sehr einverstanden.
Wie bereitet man sich eigentlich auf so ein Projekt vor? Sie haben es gesagt, es gibt Langzeitstudien. Da ist eigentlich eine Dramaturgie vorgegeben. Jemand stirbt oder jemand macht eine Berufsausbildung und ist am Ende vielleicht da oder nicht da. Sie haben einfach aus dem Leben raus ein Stück genommen. Wie kann man das vorbereiten?
Ja, das ist viel schwieriger, weil es ein offenes Ende hat. Das Ende hier war, als die Kinder keine Distanz mehr zu mir hatten. Das heißt, ich konnte nicht mehr mit der Kamera kommen, ich musste mit ihnen spielen, mit ihnen essen, ich durfte nicht mehr die Beobachtende sein, wenn ich alleine war. Dann bei den Protagonistinnen, bei den jungen Müttern und jungen Vätern, ist der Moment von Jugendlichen zu jungen Erwachsenen. Also sie haben anders begonnen zu erzählen, sie stehen anders im Leben, hat sich wie natürlich ergeben, jetzt sind sie an einem anderen Punkt.
Wie haben Sie diese Frauen oder auch mit Ihren Männern, Freunden, wie haben Sie die gefunden?
Der Film hat eine lange Vorlaufzeit von 2 Jahren. Ich habe mich thematisch hineingearbeitet. Alle jungen Mütter vor 18 werden ja von den Vormundschaftsbehörden erfasst. Zum Glück gibt es Datenschutz, das heißt, niemand hat mir ihre Adresse herausgegeben, zum Glück. Ich habe Kontakt aufgenommen mit den Vormundschaftsbehörden, mit den Spitälern, Hebammen, die haben mir sehr fest geholfen und Mütternverein und dann ein Flugblatt entwickelt. Daran stand, ich bin interessiert an einer Langzeitdokumentation, ich möchte sie begleiten. Junge Schwangere oder junge Mütter, sie sollen sich bei mir melden und dort war meine Handynummer drin. Also die jungen Leute konnten sich bei mir melden.
Und wie viele haben sich gemeldet? Nicht nur die 3. Sie hatten ja schon erzählt, dass Sie jemanden dann rausgenommen haben.
Also das waren 20 ungefähr, sagen wir ungefähr 20. Bei mir war es sehr wichtig, nicht nur, dass Sie einverstanden waren mit dem Film, sondern das Umfeld. Das heißt, Umfeld, wohnen Sie ein Mütterheim, die Eltern, wie auch immer, weil ich kann nicht filmen und dann einfach nicht filmen können. Also es war zum Teil abhängig, ist das Umfeld einverstanden, haben Sie keine Mühe vor der Kamera sich zu bewegen. Dann hatte ich ganz klar als Ausgangspunkt, ist eine Liebe da? Ich wollte nicht jetzt ein One-Night-Stand, besoffen wird man schwanger und dann hat man das Kind. Der Ausgangspunkt dieses Filmes mit dem Bauch durch die Wand ist wirklich die Liebe. Dann ist auch ausgeschlossen, ich wollte keine Sensation machen, eine 13-Jährige, die da jetzt auch durch die Medien ging, die da nicht wusste, dass sie Blinddarm hat und bekommt ein Kind. Das war ein bewusster Entscheid am Anfang. Ich habe ausgeschlossen Drogenschwangerschaften, das gibt's ja auch, weil dann ist die Drogenproblematik wichtiger als die jugendliche Schwangerschaft. So sind dann immer mehr und mehr weggefallen, bis ich meine Lieblinge dann hatte.
Die Geschichten sind ja extrem unterschiedlich. Ein Paar ist wirklich, bleibt zusammen, bekommt im Lauf des Films ein zweites Kind, ein Wunschkind. Eine Frau geht wieder nach Hause zu ihrer Mutter und zieht da das Kind auf. Und ein Kind wird sogar ins Heim gegeben, weil es die Mutter nicht schafft. Und sie sagt das öffentlich vor der Kamera. Sie sagt, ich bin überfordert, ich muss mein Kind ins Heim geben.
Also dieser Fall finde ich gerade ganz, ganz speziell. Das ist eben das Abenteuerleben, sich ins Leben einlassen. Ich wusste das nicht, ich konnte es im Vorhinein nicht schreiben. Ein Paar kriegt das zweite Kind, die andere Frau gibt es ins Kinderheim. Ich finde es eine Stärke, dass eine junge Frau sagt, jetzt bin ich überfordert. Und das freiwillig sagt, im Moment gebe ich mein Kind ins Kinderheim. Und ich glaube, das kommt auch rüber, dass sie sagt, ich mache es freiwillig, ich bin überfordert. Er ist dort besser aufgehoben. Es ist nicht eine Verwahrlosung, man nimmt ihr das Kind weg. Also es ist eine starke Frau. Und das andere ist, es hat sich auch ein Wechsel stattgefunden. Man gibt das Kind nicht ins Kinderheim ab, sondern die Woche über ist das Kind im Kinderheim. Am Wochenende hat sie es. Am Schluss des Films wieder häufiger. Gleichzeitig merkt man ja auch, nur dadurch kann sie eine Ausbildung machen, weil ja nicht die Familie da ist. Bei ihr ist nicht die Familie der Rückhalt oder sie ist nicht der Ehemann. Sie sagt, ich bin alleine, der Vater hilft mir nicht. Es war auch ein schönes Geschenk, also dramatisches Geschenk, diese drei Optionen zu haben. Was heißt es, jung ein Kind zu haben? Also ich kann es als Paar leisten. Ich kann es aufgrund von drei Generationen. Dann sind halt die Großmütter auch noch jung, also so kann ich es leisten. Oder es gibt betreute Wohnungen oder es gibt Kinderheims. Und das ist ja dann auch die Konstellation, die sich im Film ergeben hat. Wir haben ein Paar, jemand mit der Familie und jemand im Wechsel mit dem Kinderheim. Sie gibt es nicht ab.
Jetzt haben Sie es schon gesagt, das Leben schreibt eigentlich wirklich die spannendsten Drehbücher. Das ist eine Binsenwahrheit, die aber voll zutrifft auf so eine Langzeitstudie. Aber Sie haben auch gesagt, Sie haben 150 Stunden Material gehabt. Wie viel Inszenierung steckt denn trotzdem in einem Film, wenn man aus 150 Drehstunden 1,5 Stunden machen muss? Also wie viel kann man durch Auswahl und Montage dann doch inszenieren?
Inszeniert für die Kammer habe ich nichts. Konstruiert im Schnitt haben wir. Also das ist natürlich die Verdichtung der Realität, also Verdichtung der Zeit ist natürlich dann auch ein Konstrukt. Das heißt, die Auswahl der Themen, was zeigt man nicht, das wird dann auch Fiktion. In meinem Film spielt auch die Musik eine Rolle. Zum Beispiel eine Verabschiedung am Zug, das Liebespärchen, das sich gerade getrennt hat, das wird natürlich dann auch nochmals anders durch die Musik. Es gibt auch Rapstücke mit Text, die auch nochmals einen Kommentar geben. Es ist, glaube ich, nicht eine Inszenierung, sondern eine Strukturierung, würde ich dem mehr sagen.
Was auffällt an Ihrem Film und auch am Film von Beatrice Bakti, an den 4 Filmen, die sie gemacht hat, dass Sie beide der Jugend oder einem Alter, wo man selber mit zunehmendem Alter immer sich ein bisschen ärgert und denkt, ach, wir waren doch früher anders. Und Sie geben dieser Jugend eine Ernsthaftigkeit zurück, wie man sie selten sieht, wo man sehr erstaunt ist.
Ich habe eine Liebe zu diesem Alter, muss ich sagen. Auch wenn sie mich auch ärgern. Also ich liebe Jugendliche, sie sind auch wahnsinnig schön. Also solche Menschen vor der Kamera zu haben, ist unendlich schön. Sie sind wirklich frisch und ich habe sie ernst genommen. Also sie haben mich interessiert. Ich habe ihnen die Fragen so klar gestellt, wie ich sie eigenen Freundinnen stellen würde. Ich habe ihnen Fragen gestellt, die ihnen sonst niemand stellt. Also insofern habe ich sie ernst genommen und das hat dann auch eine gute Balance gegeben. Und ich habe auch solche ausgewählt, von denen ich auch wirklich auf der persönlichen Ebene fasziniert war.
Die Regisseurin Anka Schmid haben Sie gehört im Gespräch mit Brigitte Hering. Ihr Film mit dem Bauch durch die Wand wird im Mai in die Schweizer Kinos kommen. Die Dokumentation Roman d'Ado von Beatrice Bakti läuft zurzeit schon im Zürcher Filmpodium und im Kellerkino Bern und kommt später auch in weitere Programmkinos der deutschsprachigen Schweiz. Das Schweizer Fernsehen übrigens strahlt die 4-teilige Serie vom 22. bis zum 25. April jeweils um 13.10 Uhr aus. Reflexe finden Sie zum Nachhören im Internet und Sie können die Sendung als Podcast herunterladen unter drs2.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.